Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs gegen die Ukraine will Deutschland seine Energiewende beschleunigen. Um unabhängiger von russischen Rohstoffen zu werden, soll nun nach Plänen der Bundesregierung bereits bis 2035 die Umstellung auf erneuerbare Energien erfolgen. Dafür sollen auch dezentrale Energiesysteme wie zum Beispiel Photovoltaikdächer stärker gefördert werden. Wie aber kann dieses Zusammenwirken von Energieversorgern, Kunden und Regulierern optimal gestaltet werden? Welche Modelle und Lösungen gibt es bereits? Und wo sind die größten Engpässe, die es auf dem Weg zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen zu bewältigen gibt? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Gerrit Werner, Product Management Lead Consumer Services bei der Sonnen GmbH. Hallo Gerrit.
Hi Tobias, grüß dich.
Wenn wir jetzt künftig statt aus wenigen großen Kraftwerken unsere Energie dezentral, also zum Beispiel über viele, viele kleinere und größere PV-Anlagen beziehen wollen, birgt das ja Herausforderungen und Chancen. Was sind aus deiner Sicht die größten Vorteile von dezentraler Energieversorgung als zentralem Baustein einer erfolgreichen Energiewende?
Ja, ich denke, der größte Vorteil dezentraler Energieversorgung ist wahrscheinlich der Fakt, dass der Strom dort erzeugt wird, wo er auch verbraucht wird. Ja. Das reduziert ganz konkret den Bedarf an Netzausbau, das heißt den Bau von großen und kleinen Trassen. Wenn wir uns ein konventionelles Kraftwerk vorstellen, wo irgendwo eine große Menge an Strom produziert wird, dann hat es natürlich durchaus einen langen Weg zurückzulegen, der Strom, bis er ankommt beim Endverbraucher. Das umgehe ich zu großen Teilen durch die dezentrale Stromversorgung. Und natürlich ist aber nicht nur wichtig, den Strom dezentral zu erzeugen, sondern auch ihn dezentral zu verbrauchen. Mhm. Das passiert natürlich ganz von alleine. Einerseits, wenn ich selber den Strom gerade brauche, wunderbar. Mhm. Wenn ich ihn nicht brauche, dann geht er ins Netz und wird dann eben in der Umgebung dort verbraucht, wo er eben gerade Verbrauch vorfindet. Mhm. Aber was passiert, wenn wir uns überlegen, ein bisschen in die Zukunft geschaut, ganz, ganz viele Menschen haben Solarenergie. Hm. Die ganze Nachbarschaft hat Solaranlagen auf dem Dach im Idealfall, in nicht allzu ferner Zukunft. Dann habe ich natürlich einen Überbedarf und dann geht der Strom halt dann doch wieder einen langen Weg durchs Netz. Hm. Oder was ist denn, wenn ich Strom brauche, aber gerade keinen Solarstrom habe? Ja. Dann ziehe ich ihn weiterhin eben aus dem Netz und da kommt dem Speicher eine ganz besondere Rolle zu. Das ist wirklich das Instrument, was man braucht, um einfach hier einen Schritt weiter zu gehen. Damit kann man den Strom von der Solaranlage puffern, speichern und ihn dann benutzen, wenn man ihn eben braucht, zum Beispiel über die Nacht hinweg. So kommt man Pi mal Daumen PV-Anlage allein auf ein Drittel, mit dem Speicher auf zwei Drittel Unabhängigkeit. Das heißt, der hat schon einen sehr, sehr großen Einfluss, der Speicher, und ist natürlich das Tool, um auch langfristig und nachhaltig irgendwie uns aufzubauen.
Zum Speicher kommen wir gleich nochmal zurück. Ist denn mit dezentraler Energieversorgung die Energiewende alleine zu schaffen? Oder brauchen wir noch zusätzlich doch noch was anderes?
Da brauchen wir ganz bestimmt so einige Dinge, die kann ich, glaube ich, gar nicht alle aufzählen. Hm. Aber einen ganz großen Punkt, wofür, glaube ich, Sonnen bekannt ist, ist natürlich dieser, ich nenne ihn mal dritten Schritt, dass man nicht nur dezentral erzeugt, undezentral möglichst viel verbraucht, sondern die Flexibilität auch noch nutzt, die man in so einem PV- und Speicherhaushalt ganz natürlich hat und damit versucht, Schwankungen im Netz, zu viel Bedarf, zu wenig Bedarf auszugleichen.
Du hast gerade die Stromspeicher schon angesprochen. Jetzt, ich habe bisher als PV-Anlagenbesitzer auf Stromspeicher verzichtet, weil es für mich nicht wirtschaftlich war. Ich habe allerdings auch eine große Batterie mit Rädern vor der Haustür stehen. Jetzt hat sich viel getan, seit ich diese Anlage aufs Dach geschraubt habe. Speicher sind günstiger geworden. Lohnen sie sich schon jetzt finanziell für den Verbraucher? Beziehungsweise unter welchen Bedingungen lohnen sie sich vielleicht jetzt schon?
Das ist eine Frage, die ich jetzt nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten wollen würde. Es kommt natürlich immer darauf an. Das ist immer eine Frage, die jeder auch für sich selber beantworten muss. Hängt immer von den Gegebenheiten ab, wie profitabel rein finanziell gesprochen so ein Speicher ist. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Überschuss habe ich denn? Mhm. vom Solarstrom, der ja überhaupt in den Speicher reingeht. Hängt davon ab, wie ist meine Dachneigung, habe ich vielleicht Verschattung, wo steht meine Anlage etc. pp. Mhm. Wir sehen aber schon, dass auf jeden Fall über die letzten Jahre nochmal da große Sprünge passiert sind und absolut sehr viele unserer Kunden auch rein wirtschaftlich betrachtet der Speicher eine profitable Entscheidung darstellt. Wir sehen aber auch, dass doch viel mehr Dinge eigentlich wichtiger sind als die reine Profitabilität. Zum Beispiel, dass man den Strom, den man selber erzeugt, gerade schon gesagt, auch selber verbraucht. Dass man sich unabhängig macht, zum Beispiel vom Stromversorger. Oder auch, dass man einen Schritt weiter denkt und sagt, ich will halt eben nicht nur das Maximale für mich rausholen, ich will nachhaltig sein. Ich will die Energiewende unterstützen und das mache ich natürlich mit dem Speicher.
Jetzt rückt ja zunehmend ins Bewusstsein, dass wir diese Bereiche Strom, Wärme, Mobilität nicht mehr getrennt denken, sondern miteinander koppeln und optimieren müssen. Lässt sich das auch dezentral umsetzen?
Ganz sicher. Und ich denke, das passiert auch. Du spielst wahrscheinlich auf den Begriff Sektorkopplung an. Ja. Absolut ist das natürlich schon was wir heute sehen, aber glaube ich noch viel mehr Potenzial hat und eine sehr bedeutende Rolle auch spielen wird, hätte man auch vorhin sagen können, als wichtige Komponente für die Energiewende, keine Frage. Denken wir mal ein paar Jahre in die Zukunft, da werden alle Komponenten im Haus das gleiche Medium nutzen, Strom nutzen. Früher meine Öl- und Gasheizung wird vermutlich eine elektrische Wärmepumpe sein. Mein Verbrenner wird ersetzt durch ein E-Auto. Du hast auch einen vor der Haustür, hast du gesagt. Und natürlich habe ich da automatisch Synergieeffekte. Ne? Wenn ich PV-Strom an weitere Verbraucher weitergebe, rechnet sich natürlich auch meine Anlage umso besser. Andererseits mein E-Auto oder ich freue mich, wenn ich weniger CO2-belasteten Strom aus dem Netz ziehen muss und dafür aber grünen, selbst erzeugten Strom benutzen kann natürlich. Auf der anderen Seite aber habe ich natürlich auch viel mehr Strombedarf. Ja. Wenn ich plötzlich ein E-Auto habe und eine Wärmepumpe, dann ist natürlich klar ein Faktor X, der da an mehr Strombedarf anfällt. Und das sind zwei Punkte, die man eigentlich noch bestmöglich versuchen muss auszunutzen. Und da sind wir ganz bestimmt noch in den Kinderschuhen. Das eine ist das intelligente Zusammenspiel von diesen Verbrauchern. Ich will halt eben gerade vermeiden, ich komme im E-Auto nach Hause, nachts scheint keine Sonne und dann kann ich halt eben nicht den PV-Strom nutzen oder es ist ein verregneter Tag und ich brauche aber ein warmes Haus, meine Heizung geht an. Da gilt es natürlich, dass man versucht, das intelligent zu steuern, vorherzusagen, wann brauche ich was, wann muss mein Auto wieder voll sein, damit ich auch möglichst viel von dem eigenen PV-Strom dafür nutzen kann. Und eine elementare Rolle dafür spielt natürlich der Stromspeicher. Mit dem Stromspeicher kann ich halt eben gerade mein Bedarf puffern und so sicherstellen, dass ich auch meine restlichen Komponenten mit PV-Strom speisen kann.
Wenigstens für ein paar Tage.
Ja, genau, das kommt darauf an. Ne? Und die zweite Komponente aber noch greift wieder den Punkt von vorhin so ein bisschen auf, Netzdienlichkeit. Ich habe jede Menge Flexibilität im Haus plötzlich, wenn ich ein E-Auto habe und eine Wärmepumpe, einen Speicher und eine PV-Anlage. Und die gilt es auch zu nutzen. Einerseits durch intelligente Steuern und Vorhersagen, wann was voll sein muss, wann brauche ich irgendwie welchen Status, Wärme etc. Andererseits aber kann ich so auch zum Beispiel, wenn das Netz gerade der Überbelastung hat, Strom aufnehmen, Verbraucher anmachen. Oder ich kann bei einer Unterversorgung sagen, okay, jetzt lade ich mein Auto halt gerade nicht oder weniger und mache den Ladevorgang später wieder an.
Das wäre eine Frage, die vielleicht nochmal die Wirtschaftlichkeit von Stromspeicher direkt aufgreift, weil wenn mein Stromspeicher das dann alles tut, also sich auch um die Flexibilität sozusagen verdient macht, dann könnte ich dafür ja auch belohnt werden, sodass ich das vielleicht auch früher wieder rechne, der Speicher. Ist da was in Aussicht oder ist das schon so?
Ja, genau, das ist sogar schon so, würde ich die Frage beantworten. Und das machen wir ja auch sogar schon bei Sonnen. Ne? Also wir nutzen schon heute die PV-Speicher, um damit zum Beispiel am Regelenergiemarkt Netzstabilität bereitzustellen. Ja. Das heißt, dass wenn das Netz schwankt, hat eine gewisse Frequenz, als einfachstes Beispiel nimmt man dann mal die Regelleistung, dann speisen wir mit den Speichern ins Netz ein oder nehmen aus dem Netz Strom auf und stabilisieren so zum Beispiel das Stromnetz. Das passiert natürlich nicht kostenfrei. Und die Entität, die das überwacht, ist der Netzbetreiber, die schauen, wie ist mein Bedarf, wie ist meine Nachfrage, habe ich irgendwie ein Delta, und die haben verschiedene Instrumente, die sie angreifen können, die verschieden schnell reagieren, verschiedenen Zeitskalen agieren, und die nutzen natürlich immer das sinnigste Produkt zuerst und vergelten dafür, wer auch immer ihnen diese Dienstleistung bereitstellt. Und daran beteiligen wir schon heute unsere Kunden. Mhm. Ja. Okay. Der andere Punkt, der ist noch ein bisschen weiter weg, aber den gibt es natürlich genauso. Es gibt auch den rein finanziellen Aspekt. Mhm. Der Strom wird ja an der Börse gehandelt, und wenn halt gerade Preise sehr hoch sind, weil der Demand ist sehr high, sehr hoch, ja, dann will ich idealerweise keinen Strom zukaufen müssen, oder ich könnte sogar für hohen Erlös meinen Strom verkaufen. Mhm. So kann man teilweise schon heute, teilweise in der Zukunft noch viel mehr natürlich auch Erlöse erwirtschaften mit dem Heimspeicher und der Flexibilität.
Und damit sind wir natürlich jetzt auch endlich beim Thema virtuelle Kraftwerke, um das es natürlich bei Sonnen auch geht. Wir haben schon in der vergangenen Folge in diesem Podcast uns mit virtuellen Kraftwerken mal beschäftigt. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, hören Sie da auch mal gerne rein. Bei denen wird mithilfe künstlicher Intelligenz, KI, werden viele kleine Erzeugungsanlagen miteinander vernetzt. Und das ist ja auch genau das, was Sonnen GmbH macht. Worin liegen denn die größten Potenziale virtueller Kraftwerke für die Energiewende? Manches hast du ja gerade schon gesagt.
Mhm. Ist auch absoluter Kernpunkt. Das Hauptpotenzial, ja, weiß ich gar nicht, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber ich würde sagen, wir haben es vorhin schon angesprochen, dezentrale Produktion, großartig, sinnvoller. Dezentraler Verbrauch noch besser, aber ganz essentiell eben auch die Nutzung der vorhandenen Flexibilität von nicht nur PV und Speicher, aber auch zukünftig Wärmepumpe und E-Mobilität. Warum ist das so wichtig? Wenn wir uns auch wieder hier mal ein paar Jahre in die Zukunft versetzen, wie verändert sich denn die Stromversorgung? Wir werden mehr und mehr konventionelle Kraftwerke abschalten. Ja. Und welchen, in Anführungszeichen, Vorteil haben konventionelle Kraftwerke? Sie können einfach angeschalten werden. Ja? Die erbringen eine unfassbar große Menge an Grundlast. Mhm. Und diese Grundlast fällt zunehmend weg. Je schneller wir auch davon weggehen, was ich gut finde, birgt natürlich die Herausforderung, dass dieser Strom plötzlich irgendwo herkommen muss. Auf der anderen Seite haben wir deutlich mehr Volatilität, weil Wind und Solar insbesondere eben nicht einfach angemacht werden können. Das heißt, da wird es Phasen geben, wo wir ganz viel Strom haben und auch Phasen, wo wir ganz wenig haben. Das ist eine riesige Herausforderung, die ist absehbar. Und natürlich sollten wir sehenden Auges versuchen, dem irgendwie Herr zu werden. Das macht man mit dem Energiemix natürlich. Die Lösung ist immer im Mix, mit auch dem Versuch, verschiedene Speicherformen zu finden. Kurzzeit, Langzeit, Wasserstoff hört man da ganz oft. Aber unter anderem, denke ich, führt auch überhaupt kein Weg daran vorbei, die Flexibilität sinnvoll zu nutzen. Mhm. Ja? Und ein bisschen plakativ vielleicht, aber da könnte man sich einfach so einen Speicher, einen riesengroßen Speicher, der sich über ganz Deutschland erstreckt, vorstellen. Und der versucht, dieses Delta, dem Delta irgendwie Herr zu werden, was aufgeht durch die wegfallende Grundlast und die auftauchende Überproduktion, dass quasi immer, wenn zu viel da ist, dort rein kann und wenn zu wenig da ist, aus diesem Speicher wieder raus kann. Mhm. Und ich denke, das ist eine der Hauptaufgaben, die durch virtuelle Kraftwerke ganz insbesondere bewältigt werden kann und werden muss.
Inwieweit werden denn diese ganzen E-Autos und deren Speicher hinterher ein Bestandteil dieses virtuellen Kraftwerkes werden können?
Sehr bald, glaube ich. Mhm. Und unfassbar wichtig natürlich. Du musst dir vorstellen, ein E-Auto mit einem Speicher von, I don't know, 50 kWh, was ja gar nicht zwingendermaßen riesig ist, versus ein Heimspeicher von 10 kWh. Mhm. Wie viel Kapazität da in so einem Auto drin steckt. Wenn du dir vorstellst, mindestens jedes zweite Haus hat schon mal so einen stehen, da ist ja unfassbar viel Potenzial, was da einfach rumsteht und was vor allen Dingen zu großen Teilen nicht genutzt wird. Ja. Das heißt, ich bin mir sicher, dass das Bestandteil wird, und auch an sowas arbeiten wir schon jetzt.
Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt. Wir haben in der Vorstellung meistens so ein Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte mit so einer Solaranlage obendrauf, aber da wohnen ja gar nicht alle. Ne? Sogar sehr, sehr viele wohnen da nicht, sondern die wohnen eben in Geschosswohnbauten, und es gibt auch Gewerbebauten, die ebenfalls klimaneutral werden müssen. Wie bekommen wir das denn hin, wenn man auch dezentral und auch über alle Energiesektoren hinweg denkt?
Ja, das ist klar. Natürlich brauchen wir letztendlich, wenn es nach mir geht, jedes Hausdach und jede Fassade. Warum nur halt machen bei Einfamilienhäusern? Ganz bestimmt nicht. Laut Fraunhofer, was auch neulich wieder rauskam in neuen Fakten, haben wir, ich glaube, 1000 Gigawatt Peak Potenzial sogar, wenn wir alle Fassaden und Dächer uns anschauen, die irgendwie Sinn machen. Das würde heute sogar den Strombedarf decken. Mhm. Das heißt, klar, unfassbar wichtig.
Das heißt, man müsste auf die Fassaden gehen teilweise, weil das Problem bei den Geschossbauten ist ja, dass man nicht so viel Dachfläche hat, wie man braucht, um die Menschen mit Strom zu versorgen, die drin sind.
Oder? Ja, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen wollen würde. Also Building Integrated PV ist sicherlich genauso spannend, wenngleich das bei uns, insbesondere bei uns in Deutschland, da haben andere Länder schon ein bisschen mehr, glaube ich, Fortschritt, nicht so gängig ist. Was ich nur meinte vorhin ist, klar brauchen wir alles. Unser Fokus sind die Ein- und Zweifamilienhäusern. Ich glaube aber, was man ruhig sagen kann, ist, gerade bei Geschosswohnbauten, also Mieterstrom, da ist vor allen Dingen Bürokratie und Regulatorik noch eine große Hürde. Die Technik ist es nicht. Theoretisch könnte man alle Mehrfamilienhäuser, Geschosswohnbauten, Gewerbebauten ausstatten mit PV. Es ist nur nicht ganz so einfach. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause mein Haus habe, meine PV-Anlage habe, Strom selbst verbrauche, wunderbar, was ich zu viel habe, geht ins Netz. Ganz so einfach ist es nicht. Auch hier gibt es Bürokratie und Anträge und sonstige Späße, aber es ist ein bisschen, sage ich mal, geradlinig. Beim Mieterstrom deutlich komplexer. Wie erfasse ich denn, wie viel Strom überall in welche Mietwohnung reingeht? Muss ich jetzt jede Wohnung mit einem eigenen Zähler ausstatten? Wie viele Einnahmen rechnet man in jeder Wohnung an? Das ist einfach ein deutlich komplexeres Themengebiet und da würde ganz bestimmt Vereinfachung gut tun, wie zum Beispiel, was ja auch passiert, letztes Jahr, EEG 2021 hat die EEG-Umlage abgeschafft. Für den Eigenverbrauch für PV-Anlagen größer 10 kW Peak hat direkt einen Effekt gehabt, dass man jetzt sieht, dass die Leute ihre Häuser deutlich voller machen als vorher, weil diese Schwelle eben weg ist. Ähnliche Vereinfachungen, glaube ich, und Verbesserungen würden auch dort ganz bestimmt helfen.
Zuletzt, ich habe vorhin in der Einleitung dich vorgestellt als Product Management Lead Consumer Services. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, das zu übersetzen. Du bist der leitende Produktmanager für Kundendienstleistungen, korrekt?
Das kann man so übersetzen, ja.
Also du bist praktisch direkt damit befasst, diese ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt auch im Podcast ausgetauscht haben, in Produkte für die Kunden umzusetzen. Darf ich mal fragen, was ist denn da vielleicht gerade brandaktuell in der Pipeline bei euch?
Ja, danke, spannende Frage. Ich denke, das aktuell spannendste Produkt, das ist noch nicht verfügbar, sondern Flat ist, glaube ich, unser Kernprodukt für die Endkunden in Deutschland, also ein Reststromprodukt, das den Solarstrom berücksichtigt. Da gehen wir einfach einen Schritt weiter jetzt und bieten das erste Reststromprodukt an, was förderfrei ist. Heute ist es ja noch so, dass PV-Anlagen im Privatkundenbereich in die EEG-Vergütung gehen normalerweise und einen fixen Vergütungssatz garantiert bekommen für 20 Jahre. Was man normalerweise nicht sieht, ist, dass diese Anlagen in die Direktvermarktung gehen. Das heißt, dass dieser Strom schlicht gehandelt wird. Hat auch in der Vergangenheit keinen Sinn gemacht, zwingendermaßen, solange die EEG-Vergütung höher war als der Strompreis. Seit dem Sommer letzten Jahres aber hat sich das Bild ein bisschen umgedreht. Und der Strompreis ist heute mehr wert als der Wert, den man durch die EEG-Vergütung erhält. Und daran wollen wir die Kunden zukünftig beteiligen, dass wir einfach sagen, wir handeln den Strom direkt und schütten quasi teilweise mehr Erlöse an den Kunden auch aus. Das heißt, dass so sogar höhere Erlöse als in der EEG-Vergütung zu erzielen sind mit der PV-Anlage.
Wie wird das heißen, das Produkt dann?
Das heißt dann Sonnenflat direkt. Im Kern gab es das schon für Post-EEG-Anlagen, dass wir das gemacht haben, diese Anlagen in die Direktvermarktung gebracht. Das öffnen wir aber jetzt für alle mit dieser Veränderung, dass es eben höhere Erlöse gibt in der Vermarktung als in der EEG-Vergütung, öffnen wir das auch für Neuanlagen.
Wenn das noch mehr interessiert, der findet dazu bestimmt bald oder demnächst weitere Infos auf eurer Webseite www.sonnen.de. Vielen Dank, lieber Gerrit.
Vielen Dank dir, Tobias. Danke fürs hier sein.
Ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, Sie fanden dieses Gespräch ebenso interessant und sind auch bei einem der nächsten Podcasts wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein.
Musik Sie wollen sich ein eigenes Bild von den neuesten Produkten und Lösungen einer erneuerbaren, dezentralen und digitalen Energiewelt verschaffen? Dann ab zur The Smarter E-Europe in München. Im Rahmen von Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform finden Sie vom 11. bis 13. Mai auf den 4 verschiedenen Energiefachmessen Intersolar, EES, Power to Drive und EM Power Europe sektorübergreifende Innovationen der neuen Energiewelt. Infos und Tickets online unter www.thesmartere.de.